Today we are going to study.
Heute werden wir Kapitel 3 im Hebräerbrief studieren. Ich denke, dass es deutlich werden wird, dass es im Hebräerbrief um das Wesentliche, Jesus Christus, geht, worauf alle Schatten hinweisen. Das Herzanliegen von Paulus war es, seine hebräischen Landsleute und die ganze Welt von der zentralen Bedeutung Jesu Christi zu überzeugen. Das wird auch sein hauptsächliches Anliegen in Kapitel 3 sein. Ich habe dieser Folge den Titel Größer als Mose gegeben. Aber bevor wir weitermachen, wollen wir noch beten. Himmlischer Vater, während wir in die Schriften von Paulus in deinem Wort eintauchen, bete ich erneut, dass du uns mit deinem Geist erleuchten mögest. In diesen Zeilen sind Wahrheiten von so großer Tragweite verborgen, und so bitten wir dich, dass wir doch das herausziehen können, was hier für uns und unsere Zeit so notwendig und entscheidend ist. In Jesu Namen, Amen. Wenn wir uns dem Kapitel 3 des Hebräerbriefs zuwenden, steht es in starkem Gegensatz zu Kapitel 4. Nun, in Kapitel 4 geht es um Gottes Ruhe. Und im Kapitel 3 geht es um die, die nicht in diese Ruhe eingingen. Es ist ein sehr wichtiges Kapitel für uns, denn es gibt uns Hinweise darauf, worin die Stolperfallen auf dem Weg bestehen. Und auch, welche Fallen Satan für die aufstellt, die auf dem schmalen Pfad gehen wollen. Es steht also im Kontrast zu Kapitel 4, dem Kapitel über die Ruhe. Und wenn unsere Erfahrungen nicht die von Kapitel 3 übersteigen, werden wir in einem dürren Land bleiben und nie die verheißene Ruhe finden. Traurigerweise scheinen viele Christen entschlossen zu sein, die Geschichte Israels zu wiederholen und sich eins von zwei Extremen zu wählen, um die verheißene Ruhe zu finden. Entweder glauben sie, dass Gottes Güte sie in ihren Sünden retten wird, oder sie versuchen, durch ihre eigenen Werke Eingang in Gottes Reich zu erlangen. Unsere Entscheidungen während der Wüstenwanderung wird das Endergebnis bestimmen. Von diesen 600.000 Männern, abgesehen von Frauen und Kindern, die das Rote Meer durchschritten, betraten nur zwei das verheißene Land. Wir müssen über diese Dinge nachdenken. Also Kapitel 3 ist ein sehr wichtiges Kapitel für uns, was den Weg angeht und welche Herangehensweise unsere Erfahrungen haben sollte. Hebräer 3, Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus. Ich mag es, wie er Jesus immer in den Mittelpunkt jedes einzelnen Sachverhalts rückt, den er bespricht. Welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war, in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wert geachtet worden als Mose. Wie er doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Es ist offensichtlich, dass es das Anliegen von Paulus war, seinen hebräischen Landsleuten zu erklären, was die Stellung von Jesus Christus war. Weil sie so an den Schatten hingen, am Typus, dass sie den Antitypus einfach nicht sehen konnten. Sie konnten das Wesentliche nicht erfassen. Das war sein Herzanliegen. Wenn sie es doch nur verstehen könnten, dass das Wesentliche von Anfang an da gewesen war und die Schatten einfach nur darauf hinwiesen. Aber sie waren so auf Mose fixiert und so davon überzeugt, wenn sie nur Mose folgten und all dem, was er erklärt hatte, wäre das genug. Und wenn man das Wesentliche verpasst, so sagt Paulus, denn dieser ist größerer Ehre wert geachtet worden als Mose. Ihm gilt mehr Ehre, weil er das Haus baute. Er ist das eigentliche Wesen ihrer Schatten. Wenn wir uns das Verhalten der Pharisäer anschauen und versuchen, ihre Denkweise zu verstehen, wird das ziemlich deutlich bei der Situation, die sich abspielte, als Jesus den blindgeborenen Mann heilte. Und als dieser schließlich vor die Pharisäer kam, sagt uns die Bibel in Johannes 9, ab Vers 28 folgendes. Sie beschimpften ihn nun und sprachen, du bist sein Jünger. Sie beziehen sich hier auf Jesus. Wir aber sind Moses Jünger. Das ist das Problem. Das war das Herzanliegen von Paulus. Wie konnte er es ihnen vermitteln, sodass sie das Wesentliche verstehen und vom Schatten unterscheiden konnten? Sie fuhren fort, wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Mit dieser Denkweise sah Paulus sich als konfrontiert. In Matthäus 12, Vers 6 heißt es, ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Er war nicht nur größer als Mose, er war auch größer als der Tempel. Denn die ganze Typologie des Tempels war ein Schatten, der auf Christus hinwies. In Matthäus 12, Vers 41 lesen wir, die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Er war also größer als Mose, größer als der Tempel und größer als der Prophet. Matthäus 12, Vers 42. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Er war größer als die typologischen Opfer des Tempels, größer als das Tempelgebäude, weil jeder Teil des Tempels auf ihn hinwies. Größer als der Prophet und größer als der größte König, den Israel je hatte. Er war der König der Könige und der Herr der Herren. Das versuchte Paulus zu vermitteln. Er war also größer als das Zeremonialgesetz, größer als die Propheten, größer als die Könige. In Hebräer 3, Vers 4 heißt es, denn jedes Haus wird von jemandem gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Wir müssen das gut abwägen, denn in Kolosser 1, Vers 16 schreibt Paulus, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Wenn er also alles erbaut hat, und Paulus sagt, der alles gebaut hat, auf wen bezieht er sich dann? Er bezieht sich damit auf Jesus Christus. Und dann sagt er, er ist Gott. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir schon in Kapitel 1 behandelt haben. Aber hier wiederholt er ihn nochmal. Hebräer 3, Vers 5. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus, zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Er sagt den Hebräern also, ja, Mose war treu, aber er war nur ein Diener. Christus, aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühme der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Er setzt also ständig diesen Gegensatz zwischen dem Schatten und dem Wesentliche, dem Schatten und dem Wesen. Er fleht die Hebräer an, das Wesentliche anzunehmen. Ab Vers 7 steht, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Sie gingen also nicht in die Ruhe ein, aber Gott möchte, dass sein Volk in die Ruhe eingeht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Nun, das ist ein Zitat aus Psalm 95, Vers 8. Und es wird in Hebräer 3, Vers 15 und erneut in Hebräer 4, Vers 7 wiederholt. Meint ihr, dass Paulus hier versucht, einen Punkt hervorzuheben? Wenn er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herzen nicht? Vers 9 lautet, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Wir müssen nun die Gründe besprechen, warum sie nicht in seine Ruhe eingehen konnten. Und warum es wichtig ist, wenn wir heute seine Stimme hören, dass wir nicht unsere Herzen verstocken. Wie schon gesagt, werden wir uns in jedem der Kapitel in einer chiastischen Struktur beschäftigen. Ich möchte nochmals wiederholen, dass es in jedem Kapitel viele davon gibt. Wir können uns nicht mit allen befassen, denn das würde die ganze Zeit einnehmen. Hier ist ein sehr einfacher Chiasmus in Kapitel 3. Seine Struktur ist A, B, A'. Einmal Hebräer 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann Hebräer 3, Vers 13, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde.
Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
And then schließlich Vers 15. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Im Sandwich der beiden heute, wenn ihr seine Stimme hört, befindet sich das B. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt. Das ist so ein wunderschöner kleiner Chiasmus, der da in Kapitel 3 steckt. Er sagt uns einfach, was heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, bedeutet. Es bedeutet, dass man sich täglich versichern muss, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, das ist die Kernaussage im Herzen der chiastischen Struktur, hier in Hebräer 3. Und wir müssen sorgfältig bedenken, was die Hebräer taten, als sie diese 40 Jahre in der Wüste umherwanderten, damit wir nicht in die gleiche Falle tappen. Die Bibel sagt, ermahnt einander vielmehr jeden Tag. Dazu werden wir noch kommen. Wegen ihres Unglaubens zur Wanderschaft verurteilt, zogen sie im Kreis umher und bauten ihre Zelte ab, um sie dann in einem ausgetrockneten Land wieder aufzubauen. Ruhelose, ziellose, unzufriedene, hungrige, durstige und murrende Seelen, die innerlich verzweifelten. Das ist eine Beschreibung der Wanderschaft während der 40 Jahre. Psalm 4, Vers 2 sagt, ihr Männersöhne, bis wann soll meine Herrlichkeit zur Schande sein? Bis wann werdet ihr Eitles lieben, Lüge suchen? Hier steht ein anderes Wort, das Lügen bedeutet. Wie lange werdet ihr Lügen glauben? Wie lange werdet ihr euch an Schatten klammern und das Wesentliche ignorieren? Wie lange werdet ihr die Lügen umarmen und die Wahrheit ablehnen? Wir befinden uns heute in der Welt in der gleichen Situation. Die Welt ist mit Lügen überflutet und die Menschheit ist nur allzu willig, sie zu schlucken. Der Psalmist sagt, sie lieben Eitles oder das Nichtige. Im Prediger Kapitel 1, Vers 14 lesen wir, ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Kapitel 12, Vers 8 sagt, Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist nichtig. Nun, wir müssen diese Verse betrachten, denn Das war die Erfahrung der Kinder Israels. Wir sollten dieses Beispiel studieren, um es nicht nachzuahmen. Im 2. Könige 17, Vers 15 lesen wir: Dazu verachteten sie seine Satzungen und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Zeugnisse, die er ihnen bezeugt hatte, und sie wandelten der Nichtigkeit nach. Das ist eine interessante Aussage. Also sie verwarfen seine Satzungen, seine Gesetze und seine Zeugnisse. Sie lehnten also das Gesetz oder das Zeugnis oder beides ab. Haben wir nicht die gleiche Situation? So viele Menschen schreiben mir und sagen, mein Pastor sagt, dass wir die Zeugnisse ignorieren sollten. Nein, es ist das Gesetz und das Zeugnis. Und sie wandelten der Nichtigkeit nach. Wenn wir also eines oder beides ignorieren, dann folgen wir der Nichtigkeit. Und wurden nichtig und sie folgten den Heidenvölkern nach, die um sie her wohnten, deren wegen ihnen der Herr geboten hatte, sie sollten nicht so handeln wie diese. Wenn wir also herausfinden wollen, was dieses Wort eigentlich bedeutet, dann können wir es in Wörterbüchern oder in Konkordanzen nachschlagen. Aber ich dachte mir, verwenden wir doch ein modernes Beispiel. Und so schlug ich bei BibleStudioTools.com nach. Dort steht Folgendes: Nichtigkeit oder Eitelkeit, wie Luther es übersetzte, ist ausufernder Stolz auf oder die Bewunderung der eigenen Erscheinung oder eigener Leistungen. Das heißt mit anderen Worten, es gründet sich auf den fleischlichen Arm des Menschlichen. Der biblische Wortgebrauch beschreibt Eitelkeit oder Nichtigkeit als etwas, das keine ultimative Bedeutung hat, ein Konzept, das mit einigen Philosophien geteilt wird. Eitelkeit oder Nichtigkeit ist das alleinige Anerkennen der eigenen Errungenschaften oder der eigenen Erscheinungen, ohne die Demut, die Verdienste anderer, einschließlich Gott, anzuerkennen. Wenn dem Glauben statt dessen erlaubt wird, sich auf Gott zu konzentrieren, können wahre Bedeutung und Freude gefunden werden. Nun, so sagen sie es, es ist wahr. Wenn der Glaube sich auf das eigene Ich gründet, wenn er sich auf menschliche Leistungen gründet, wenn menschliche Leistungen zum eigenen Erlöser werden, dann wird man dieser Welt ernsthafte Probleme haben. Vers 12 im Kapitel 3 von Hebräer: Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Nun, der Unglaube in Bezug auf Gottes Wort wird dem Menschen schon von der ersten Minute an ins Herz gepflanzt, wenn er ins Erziehungssystem der Welt eintritt. Und heute nimmt Unglaube an Gottes Wort vor allem an 1. Mose Kapitel 1 oder irgendetwas dazwischen überhand. Sprüche 4, Vers 23: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. 1. Petrus 4, Vers 7: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Skepsis unter Gläubigen kann oft auf ein Vernachlässigen des Gebets zurückgeführt werden. Zuerst weichen die Menschen von Gott ab und dann leugnen sie ihn. Und das passierte auch mit der Welt. Zuerst vernachlässigt man sein Gebetsleben, das heißt, man hat kein persönliches Gespräch mit Gott. Dann wird Gott in eine Kammer abgestellt, schließlich weicht man von Gott ab und dann leugnet man ihn. Dahin ist die Menschheit gelangt. Es ist also Zeit, davon Kenntnis zu nehmen und eine gezielte Anstrengung zu unternehmen, zu einem Punkt zurückzukommen, an dem wir eine Beziehung mit Gott haben. Wir müssen also lernen zu vertrauen und nicht zu murren. Die Israeliten murrten besonders über drei Dinge. Nummer eins, sie murrten über Brot und Fleisch. Nummer zwei, sie murrten wegen des Wassers. Nummer drei, sie murrten, weil sie sich unfähig sahen zu siegen. Ist jetzt etwas falsch an Wasser oder Brot? Nein. Was war es also, weswegen sie murrten? Wegen ihrem persönlichen Komfort. Aber sie missachteten die höhere Bedeutung der spirituellen Aspekte. Von geistlichem Brot und geistlichem Wasser. Und sie murrten, weil sie unfähig waren, in ihrer eigenen Kraft zu siegen. Und das ist das Problem der Menschheit. Wir haben ganze religiöse Systeme in der Welt, die nichts anderes machen, als zu versuchen, in eigener Kraft zu siegen. Und deshalb ist die Welt auch in diesem Zustand. Ihre Lösung für diese drei Probleme bestand aus Folgendem. Die Rückkehr zu den Fleischtöpfen und den Flüssen Ägyptens oder zu versuchen, den Feind in ihre eigenen Kraft zu schlagen. Wir werden das machen. Wenn wir uns die Welt von heute ansehen und auch die Filme, die jetzt herauskommen, ist es da nicht absolut offensichtlich, dass die Menschheit ihre Probleme mit Gewalt oder durch die Wissenschaft oder wodurch auch immer lösen wird? Wenn wir uns dieses Brot vom Himmel ansehen, das Viel, das Manna, so lesen wir in 2. Mose 16, Abvers 1, und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren.
On the 15th day of the second month after their departing out of the land of Egypt.
Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Das war schon nach 2 Monaten. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn in Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn hier habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Dann sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Hier war das Problem, sie murrten wegen des Essens und wegen Fleisch. Und als dann das Brot vom Himmel fiel, verachten sie sogar dieses. 4. Mose 11, Vers 6 lautet, nun aber ist unsere Seele matt, wörtlich ausgetrocknet. Unsere Augen sehen nichts als das Manna. Wenn wir das Brot verachten, das vom Himmel herabkam, dann gibt es keine Heilung für den Hunger der Seele. Stellen wir uns vor, wir würden dieses Brot verachten. Dieses Brot, das wir gerade studieren. Wir befinden uns hier in Kapitel 3 und wir betrachten und die Thematik des Heute und wie man in die Ruhe Gottes eingeht und das Thema von Kapitel 3. Wir müssen also unsere Lektionen aus dem lernen, was dort geschah. Was war nun ihr Problem mit dem Wasser? Wir sind in 2. Mose 17, Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagereisen nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Ich denke, dass die Menschheit am Verdursten ist. Dabei beschwert sie sich und murrten, soweit sie nur können. Denn sie haben nie gelernt, dieses Wasser zu trinken und es so anzunehmen, wie es dasteht. Sie packen ihre eigenen Auslegungen drauf und wundern sich, warum ihr Durst nicht gestillt ist. Wenn du dieses Wasser trinkst, wirst du wieder dürsten. Doch ich werde dir lebendiges Wasser geben. Und du wirst niemals mehr dürsten. Gib mir dieses Wasser. Dafür sollten wir doch bitten. In Vers 4 steht, da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Schlage den Fels, wir wissen, dass der Fels ein Symbol für Christus ist. Und er sollte einmal für die ganze Menschheit geschlagen werden, um diesen Durst in der Seele des Menschen zu stillen.
In order to satisfy that thirst of the human soul.
Wenn wir das Wesentliche nicht verstehen und weiter in den Schatten leben, werden wir durstig bleiben. Wenn wir das Wasser des Lebens missachten, gibt es keine Heilung für unseren geistlichen Durst. Johannes 4, Abvers 10 lautet, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Die Antwort findet sich in Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Christus verweist auf Glauben an ihn und an die Schrift. Wenn diese beiden verinnerlicht werden, dann hat man Zugang zu diesem lebendigen Wasser.
Then you will have access to that living water.
We read in Im Geist der Weissagung lesen wir dazu Folgendes. In Jesus Christus findet er, derjenige, der Jesus betrachtet, einen zutiefst fesselnden, souveränen und anziehenden Charakter vor. Der starb, um ihn von der Verunstaltung der Sünde zu erlösen, und mit bebenden Lippen und weinenden Augen erklärt er, es soll nicht umsonst für mich gestorben sein. Deine Sanftmut hat mich erhöht. Wie anfällig sind wir doch bei jeder Gelegenheit bei Mitmenschen, um Mitgefühl und Ermutigung zu suchen, anstatt auf Jesus zu blicken. Wie schnell ist doch der Mensch bereit, die Quelle des lebendigen Wassers aufzugeben, die kühlen, schneefrischen Gebirgswasser des Libanon und von den trüben Strömen unseres Tales zu trinken. Doch Gott wird in seiner Gnade und Treue dafür sorgen, dass unsere Mitmenschen, auf die wir unser Vertrauen setzen, unsere Erwartungen enttäuschen, damit wir lernen, wie unsinnig es ist, Vertrauen auf den Arm des Fleisches zu setzen. Hört auf die Worte des Propheten. Siehe Jeremia 17, 5-6. Sprecht von himmlischen Dingen, sprecht von der ewigen Bedeutung der Herrlichkeit, mit der der Überwinder belohnt wird, und ihr werdet Erfolg bei eurer Arbeit haben. Heute ergreifen wir nur den Arm des Fleisches und sogar die Kirchen bitten uns, den Arm des Fleisches mit offenen Armen anzunehmen. Es ist an der Zeit für eine gründliche Selbstprüfung. Sehen wir uns 4. Mose Kapitel 13 an, als die Kundschafter nach Kanaan geschickt werden. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Was für eine traurige Aussage. Fürsten, die Leiter. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Es ist doch interessant, dass sie nichts gegen die Früchte des Landes hatten. Aber sie waren gegen die Strapazen, die in ihrer Vorstellungskraft nötig wären, um dorthin zu gelangen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Aber, was für ein schreckliches Wort, das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch, wieder ein Aber, Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Wieder dieses schreckliche Wort aber in der Bibel. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen worden, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir.
To go up against the people, for they are stronger than we.
Wir haben so viele Menschen auf der Welt, die sagen, wir können nicht. Wir können nicht mit dieser Situation fertig werden. Wir müssen zum Arm des Fleisches laufen, damit uns geholfen wird. Und überhaupt ist diese Sache zu groß. Diesen Riesen werden wir nicht besiegen. Es gibt keinen Gott im Himmel. Sie sind stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sehen, sind Leute von hohem Wuchs. Es sind die Wissenschaftler der Welt, die schlauesten Köpfe. Wir können nicht genug das allgemein verbreitete Denken der Welt gehen. Und auch die Kleriker stehen hinter ihnen. Wir können sie nie im Leben besiegen. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Und dann rebellierte das Volk. Da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägyptens gestorben wären und noch in dieser Wüste sterben würden. Nun, es ist interessant, dass Gott in seiner Güte sich für die zwei Optionen entschied. Er ließ sie nicht in Ägypten sterben, sondern er erfüllte ihren Wunsch, dass sie noch in der Wüste sterben würden. Wollen wir in der Wüste sterben, weil wir denken, dass wir das Land nicht einnehmen können? Oder weil es noch nicht an der Zeit sei, Kanaan zu erobern? Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere Kleinkinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander: Wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Nun, im vorigen Kapitel des Hebräerbriefs studierten wir, warum der Anführer unserer Erlösung vollkommen gemacht wurde durch Leiden, nämlich um Gottes Volk durch eigene Erfahrungen wie der Wüstenwanderung nach Kanaan zu führen. Aber diese Leute sagen: Lasst uns selbst einen Anführer geben, der uns nach Ägypten zurückführen wird. Nun, es ist nicht schwer. Man kann einfach nach Rom gehen, sich einen entsprechenden wählen und nach Ägypten zurückkehren. Oder man kann sich für den Anführer der Erlösung, den Urheber des Heils, entscheiden. Und wenn wir eine so große Errettung missachten, werden wir ein Problem haben. Doch die Welt hat sich schon einen anderen Anführer gewählt. Und sie hören auf diesen Anführer, der nicht ein Wort über die Erlösung spricht, sondern darüber, hier unten eine perfekte Welt zu erschaffen, und lässt die Leute sogar noch mehr leiden als der eine, der sie zur Erlösung führen würde. Es ist unmöglich, Kanaan zu erobern, wenn wir uns einen anderen Anführer wählen. Die irdischen Anführer, mit denen wir es in unserem gegenwärtigen Leben zu tun haben, haben nicht im Sinn, Kanaan zu erobern. Sie wollen ihre Heimat hier auf der Erde errichten. Sie erwarten ein zeitliches Millennium, in dem die Probleme beseitigt werden. Aber sie suchen keine Erlösung. So wurde Israel im Kampf geschlagen, als sie es auf eigene Faust versuchten. Als nun Mose diese Worte zu allen Kindern Israels geredet hatte, da traute das Volk sehr. Und sie machten sich am Morgen früh auf, um auf die Höhe des Berglandes zu ziehen, und sprachen: Siehe, hier sind wir, und wir wollen hinaufziehen an den Ort, von dem der Herr geredet hat. Denn wir haben gesündigt. Mose aber sprach: Warum wollt ihr denn den Befehl des Herrn übertreten? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Ich möchte das Gleiche für die Zeit sagen, in der wir leben. Nur zu. Macht, was diese anderen Anführer sagen. Es wird kein Gelingen haben. Denn die Amalekiter und Kanaaniter sind dort vor euch und ihr werdet durch das Schwert fallen, denn weil ihr euch von der Nachfolge des Herrn abgewendet habt, wird der Herr nicht mit euch sein. Sie aber hatte es sich in den Kopf gesetzt. Sie waren vermessen und wollten auf die Höhe des Berglandes ziehen, doch weder die Lade des Bundes des Herrn noch Mose verließ das Lager. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Sie gingen nicht mit ihnen. Wir müssen das Gesetz und das Zeugnis studieren und unter dem Schutz dieser Macht bleiben. Wenn wir es missachten und mit der Welt mitlaufen und diesem anderen Anführer hinterher, wird kein Segen darauf liegen. Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Bergland lagen, herab und schlugen sie und zerstreuten sie bis nach Horma. Sie lehnten es ab, die Lektion aus der Vergangenheit zu lernen. Sie leugneten die Vergangenheit nicht. Sie waren schnell dabei, jedem zu erzählen, wie Gott sie aus Ägypten befreit hatte. Aber sie fürchteten die Gegenwart und vertrauten ihm nicht, dass er sie von den gegenwärtigen Umständen befreien konnte. Und wir sind genauso. Wir sind ganz genauso. Wir sagen, wir glauben an den Herrn und der Herr hat uns gerettet. Er hat uns erlöst und uns in seine Arme genommen. Aber wenn es darauf ankommt, ihm wirklich zu vertrauen? Nein, dann wenden wir uns dem Arm des Fleisches zu. Psalm 106, Abvers 24. Sie verachteten das liebliche Land, sie glaubten seinem Wort nicht. Und sie murrten in ihren Zelten, sie gehorchten nicht der Stimme des Herrn. Da erhob er seine Hand gegen sie und schwor, sie niederzustrecken in der Wüste und ihren Samen unter die Heidenvölker zu werfen und sie zu zerstreuen in die Länder. Und sie hängten sich an den Baal Peor und aßen Opfer der Toten. Ist euch dieser Vers aufgefallen? Und sie hängten sich an den Baal Peor und aßen Opfer der Toten. Werden wir als Christen nicht eingeladen, an einer weltweiten Eucharistie teilzunehmen? Ist das nicht ein Opfer der Toten? Das verursacht ihren Fall. Sind wir dazu verdammt, es zu wiederholen? Haben wir uns an den Baal Peor gehängt? Und sie reizten ihn mit ihrem Tun. Da brach die Plage unter ihnen aus. Das ist das Anliegen von Paulus in Kapitel 3. Schlagt nicht diesen Weg ein. Seid nicht wie die Israeliten damals. Wir lesen in Signs of the Times, Gott spricht heute zu uns in den Warnungen, Ratschlägen und dem Tadel, die dem damaligen Israel gegeben wurden. Wenn wir von ihm weichen, wird unsere Verdammung größer sein als ihre, denn wir haben ihre Erfahrung als Warnung und alle Anweisungen, die Gott seit ihrer Zeit gegeben hat. Zahlreich und variiert sind die Götzen, an denen wir freudig festhalten, Götzen, die das Denken in Beschlag nehmen und das Herz verhärten, sodass die heiligen Dinge nicht richtig geschätzt werden. Oh, dass die Lektionen, die dem damaligen Israel gegeben wurden, doch unser Herz so beeindrucken und sich auf unser Leben auswirken mögen, dass wir uns vollständig von den Götzen abwenden und dem lebendigen Gott zu dienen. Wir müssen mehr und mehr über diese Dinge nachdenken. Das Werk wird bald zum Abschluss kommen. Die Glieder der kämpfenden Gemeinde, die sich als treu erwiesen haben, werden zu triumphierenden Gemeinden werden. Beim Überdenken unserer Geschichte, beim erneuten Durchgehen jedes Fortschritts bis zum gegenwärtigen Stand kann ich sagen, Gott sei Lob und Preis. Wenn ich sehe, was Gott gewirkt hat, bin ich mit Staunen und Vertrauen auf Christus als Anführer erfüllt. Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, außer wir vergessen, wie Gott uns geführt hat oder seine Lehren aus unserer Vergangenheit. Wir sind jetzt ein starkes Volk, wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen. Denn wir gehen mit den mächtigen Wahrheiten von Gottes Wort um. Wir haben jeden Grund, dankbar zu sein. Wenn wir in dem Licht wandeln, das aus den lebendigen Aussprüchen Gottes auf uns scheint, wird manch große Verantwortung auf uns liegen, die dem großen Licht entspricht, das Gott uns gab. Wir müssen viele Aufgaben ausführen, weil wir zu den Hütern heiliger Wahrheit gemacht wurden, die der Welt in all ihrer Schönheit und Herrlichkeit gegeben werden soll. Wir sind Gottes Schuldner. Jeder uns von ihm anvertraute Vorteil zu nutzen, um der Wahrheit von der Heiligkeit des Charakters Schönheit zu verleihen, um die Botschaft der Warnung, des Trostes, der Hoffnung und der Liebe denen zu überbringen, die sich in der Finsternis von Irrtum und Sünde befinden. Das ist unsere Gelegenheit. Werden wir sie ergreifen oder werden wir wie die Israeliten sein und uns dem Arm des Fleisches zuwenden und unsere eigene Geschichte vergessen, unsere wunderbare Gesundheitsbotschaft zu vergessen und auch die Warnungen, die wir besitzen, die wir weitergeben sollen. Wir haben einen Dienst des Heilens. Meine Brüder, der Tag ist schon zu weit fortgeschritten, um halbherzig zu sein, wobei ihr diversen Lüsten dient und Charakterzüge hegt, die euch vom Himmel ausschließen werden. Ihr könnt das Böse eures Tuns gar nicht schnell genug ablegen. Ich flehe euch an, ein gründliches Werk für die Ewigkeit zu tun. Jetzt ist die angenehme Zeit, Geliebte, jetzt ist der Tag des Heils. So wie es Paulus sagte, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Wie dankbar sollten wir für eine derartige Zusicherung sein, die mit Gnade Gottes bestätigt wird. Der Herr Jesus verlangt nach uns mit größtem Eifer. Er sehnt sich nach unserer Erlösung. Aber wir werden zugrunde gehen, wenn wir von Gott abweichen und uns unter die Macht des Feindes stellen. Gott hat seinem Volk verboten, auf Satans Boden zu stehen. Unser Gott hat uns einen Schutzwall gebaut, damit wir nicht in Versuchungen ausgesetzt werden, die uns auf jeder Seite bedrängen. Jetzt ist die Zeit, auf diesen Rat zu hören und damit anzufangen, lebendiges Wasser aus dem Wort zu trinken. Ich glaube, dass viele von uns sich in der gleichen Gefahr befinden wie das alte Israel. Es brachte sie aus Ägypten, aber sie vertrauten ihm nicht, dass er sie nach Kanaan bringen könne. Er brachte uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Werden wir ihm vertrauen, dass er uns auch nach Kanaan hineinbringen wird? Werden wir bestehen können, wenn auf uns Druck ausgeübt wird? Was die Welt heute am nötigsten braucht, sind Menschen, die sich um keinen Preis kaufen lassen, die absolut aufrichtig und wahrhaftig sind. Menschen, die sich nicht scheuen, Sünde beim Namen zu nennen, deren Gewissen so auf ihre Pflicht ausgerichtet ist, wie die Magnetnadel zum Pol. Menschen, die auch dann noch für das Recht eintreten, wenn darüber der Himmel einzustürzen droht. Ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit ermutigt wurde, auch wenn es eine Zeit gab, als die Situation fast unmöglich schien, dass junge Menschen aufstehen und für die Wahrheit stehen. Auch wenn der Himmel einstürzen droht. Ich sehne mich danach, dass die Leiter aufstehen und wie die Nadeln zum Pol ausgerichtet sind. Aber die jungen Leute, einige unserer jungen Ärzte, einige unserer jungen Leute, die nicht schon seit Jahren in Theologie eingetaucht sind, sie stehen auf und geben der Posaune einen klaren Ton. Mögen sich ihnen immer mehr anschließen. Hüten wir uns davor, dass sich Hartherzigkeit bei uns einschleicht. Markus 10, Vers 5, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Römer 2, Vers 5, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gericht Gottes. Hebräer 3, Vers 13, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Das ist also das Anliegen von Kapitel 3. Aber hier wird es interessant, denn dieses kleine Wort hier in Hebräer 3, Vers 13, ermahnt einander jeden Tag, wird nicht in allen Bibeln so übersetzt. Sehen wir uns die Definition des englischen Wortes exhort im Wörterbuch von Merriam-Webster an. Ein transitives Verb, durch Argumente oder einen Rat anspornen, nachdrücklich drängen, die Wähler ermahnen, das Richtige zu tun, als intransitives Verb, Warnungen oder Rat geben, dringliche Aufrufe machen. Was bedeutet das? Dringliche Aufrufe machen, starke Argumente verwenden, um Menschen zu überzeugen, ihnen Beweise liefern. Das bedeutet dieses Wort exhort. Sehen wir uns die Definition des griechischen parakaileo bei Taya an, heißt es, jemanden auf seine Seite rufen, nach jemanden rufen, herbeirufen, ansprechen, zu jemanden reden, zureden, was in Form einer Ermahnung, Gutes zureden, des Flehens, Trostes, einer Anweisung etc. geschieht. Ermuntern, ermahnen, bitten, ersuchen, flehen, sich bemühen, durch Bitten zu beschwichtigen, aufmuntern, ermutigen, durch Zuspruch stärken, trösten, getrost sein, ermunternd und tröstend und ermutigend. Im Grunde bittet man die Leute durch starke Argumente, die Wahrheit anzunehmen. Sehen wir uns an, wie die NIV diesen Vers übersetzt. Sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch Betrug der Sünde. Gehen wir doch zu Webseiten mit Bibelkommentaren. Schauen wir doch, wie sie dieses englische Wort encourage sehen. Hier ist eine interessante Website. Dort steht, was ist der Unterschied zwischen Exhortation und Encouragement? Exhortation ist wie eine Form des Lehrens. Ja, man ermutigt den Menschen, aber durch starke Argumente, Position zu beziehen und Stellung zu nehmen. Es ist wie eine Form des Lehrens. Es ermutigt jemand, umsetzbare Schritte zu unternehmen, wie Gottes Wort sie gibt. Encouragement bedeutet, dass man Menschen darin ermutigt, worin sie großartig sind. Ist das nicht interessant? Diese Art der Ermutigung sagt ihnen, du machst das prima, weiter so. Aber das ist nicht Exhortation. Exhortation ist eine flehentliche Bitte, die sie mit starken Argumenten warnt. Tatsächlich sagt die NIV den Leuten, genauso zu bleiben, wie sie sind und auf ihrem Weg weiterzugehen. Wogegen die King James Bibel den Menschen sagt, ihren Weg zu ändern und ihn zu überdenken. Ist das genaue Gegenteil. Vers 14 in Hebräer Kapitel 3. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten, solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht wie in der Auflehnung. Wir besprachen das bei dieser chiastischen Struktur ja schon etwas früher. Wir verstocken unsere Herzen allmählich. Hören ohne zu gehorchen führt zum Verstocken oder Verhärten der Herzen. Verstocken führt zum Rechtfertigen des eigenen Handelns, das Rechtfertigen führt zur Ablehnung und die Ablehnung führt auf den schlüpfrigen Abhang ins Verderben. Ich denke, wir sollten das gründlich überdenken. Wenn wir uns ständig weigern, etwas zu tun, was Gott von uns fordert, nehmen wir beispielsweise nur einmal die Gesundheitsreform, werden wir letztendlich unseren Kurs rechtfertigen und sagen, ach, das gilt für jene Zeit. Oder welche Begründung uns auch immer einfällt. Einfach um das nicht zu tun, was Gott von uns fordert. Letztendlich wird es zum schlüpfrigen Abhang ins Verderben führen. Wie es im Vers 13 heißt, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt. Mögen die Leute Ermahnungen in der Gemeinde? Nein. Sie wollen lieber bestätigt werden. Sie mögen keine Ermahnungen. Damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Es ist für Gottes Volk an der Zeit, diese Ermahnung zu praktizieren. Nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern da draußen, in der Welt. Das schließt auch ein, dass sie vor dem Weg zu warnen, auf dem sie sich befinden. Ihnen zu erklären, was die Konsequenzen ihres Handelns sein werden. Indem man ihnen mit starken Argumenten aus dem Wort Gottes zeigt, wo sie auf einem schlüpfrigen Abhang gehen und ein Zurückrufen, so wie es Paulus im Kapitel 3 macht.
Paul is doing in chapter 3.
Vers 16 lautet, denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Einige waren treu. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Er brachte sie mit mächtiger Hand heraus, aber sie vertrauten ihm nicht, dass er sie hineinbringen konnte. Das ist ziemlich erstaunlich. Sie sagten nur allzu gern, wie er sie aus Ägypten herausgebracht hat. Aber sie waren nicht glücklich, als er sie hineinbringen wollte. Deshalb sagte Paulus in 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Fahren wir mit Hebräer Kapitel 3 und den letzten beiden Versen darin fort. Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Runde eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Also, das Kapitel 3 ist eine Warnung vor dem Unglauben. Es ist das Gegenstück zu Kapitel 4, das einen in die Ruhe einlädt. So hat man zuerst die Warnung, dann die Lösung. Wir werden uns damit im nächsten Kapitel befassen. Zum Abschluss eine Aussage vom Geist der Weissagung. Aus der Erfahrung Elias während jener Tage der Ermutigung und der scheinbaren Niederlage lassen sich viele Lehren ziehen. In unserer Zeit, die durch eine allgemeine Abkehr vom Recht gekennzeichnet ist, sind diese Lehren für die Diener Gottes von unschätzbarem Wert. Das ist die Zeit, in der wir leben, eine allgemeine Abkehr vom Recht. Wir haben viel von dem verschleudert, was Gott uns gegeben hat. Er hat uns so viel Licht gegeben, aber wir haben uns Anführer erwählt, die uns nach Ägypten zurückbringen sollen. Die heutige Abtrünnigkeit gleicht der, die sich in den Tagen des Propheten über Israel ausbreitete, in denen das Menschliche über das Göttliche erhoben wird, Volksführer verherrlicht werden, das Geld anbetet oder wer die Lehren der Wissenschaft über die Wahrheiten der Offenbarung werden, folgen auch heute großer Scharen Baal nach.
Science above the truth of revelation. Multitudes today are following after Baal.
Ich denke, wir sollten sehr ernsthaft über diese Worte nachdenken. Gerade in der Zeit, in der wir leben. Zweifel und Unglaube üben ihren verderblichen Einfluss auf Herz und Gemüt aus und viele ersetzen das lebendige Wort Gottes durch menschliche Mutmaßungen. Öffentlich wird gelehrt, dass nun die Zeit gekommen sei, in der menschliche Vernunft über die Lehren des Wortes Gottes gestellt werden sollte. Das Gesetz des Herrn, der göttliche Maßstab der Gerechtigkeit, wird als unverbindlich erklärt. Der Feind aller Wahrheit sucht mit betrügerischer Macht, Männer und Frauen zu veranlassen, Gott durch menschliche Ordnungen und Einrichtungen zu ersetzen und das zu vergessen, was zum Heil und Glück der Menschheit ausersehen worden ist. Nur ein Beispiel. Gott gab uns eine Gesundheitsbotschaft. Warum sollten wir mit der Welt mitlaufen? Wie weit sich dieser Abfall auch ausgebreitet hat, so ist er doch noch nicht allgemein. Nicht alle Erdbewohner sind gesetzlos und sündenvererbt. Nicht alle haben sich auf die Seite des Feindes gestellt. Gott hat viele Tausende, die vor Baal nicht die Knie gebeugt haben. Viele, die nach einem tieferen Verständnis Christi und der Gesetzes Verlangen tragen. Viele, die aller Hoffnungslosigkeit zum Trotz an dem Glauben festhalten, dass Jesus bald kommen und der Herrschaft der Sünde und des Todes ein Ende bereiten werde. Ferner gibt es viele, die unwissentlich Baal gedient haben, an denen aber Gottes Geist noch arbeitet. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir uns den letzten Augenblicken der Weltgeschichte nähern, ist es dann nicht an der Zeit, dass wir die Nationen und unsere eigenen Leute flehentlich ermahnen, die Standarte aufzuheben und wie die Nadel zum Pol zu stehen? Die Warnungen anzunehmen, so wie sie im Kapitel 3 gegeben wird, damit wir ins Kapitel 4 hineingehen können, was Gottes Ruhe darstellt. Lasst uns beten, dass unsere Kirche aufwacht. damit wir der Posaune einen klaren Klang geben und die Nationen flehentlich ermahnen können, die diese Dinge noch nicht vollständig verstanden haben, aber sich danach sehnen, sie zu verstehen, um zu einer umfassenden Beziehung mit Jesus Christus zu kommen und um Teil dieser Ruhe zu sein, über die wir im nächsten Kapitel sprechen werden. Lass uns beten. Himmlischer Vater, es ist notwendig, dass auch wir die Warnung und nicht nur die Verheißungen in Gottes Wort beachten. Danke für dieses Kapitel 3, das uns zu einer Kehrtwende in unserem Leben aufruft und dazu, in den Fußstapfen des einen zu folgen, der uns vorausging. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.